Bevor wir jetzt in eine neue, spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des Du kannst Börse Podcasts.
Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären. Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen. Dann bist du hier genau richtig. Der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max.
Hallo und herzlich willkommen zum Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns diese Woche mal ein Thema vorgenommen, was bei sehr, sehr vielen Leuten sehr wichtig ist, beziehungsweise vor allem für diejenigen, die so einen klassischen ETF-Sparplan haben, immer wieder aufpoppt und die wenigsten setzen sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinander. Es geht nämlich um, ihr habt es sicherlich im Titel schon gelesen, Emerging Markets. Klassischerweise ist das ja so, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, ETF-Sparplan machen viele so eine 70-30-Aufteilung von irgendeinem weltweiten ETF, sagen wir mal in MSCI World, und halt als 30-prozentige Beimischung ein MSCI World Emergency Emerging Markets. Meine Güte, ist aber auch ein Wort. Genau, und dementsprechend wird sich damit wenig auseinandergesetzt. Das wird halt einfach so quasi als Beimischung mit reingenommen. Und die wenigsten gucken dann halt wirklich auch mal, wie sind denn so Märkte in Schwellenländern, was ist denn da gerade interessant und wo könnte es tatsächlich auch interessant werden für ein Investment, weil es ist ja nicht so, dass nur, weil ein Land ein bisschen kleiner ist und eine kleinere Wirtschaft hat, automatisch interessant ist, also quasi so automatisch so ein ungeschliffener Diamant ist. Es gibt natürlich auch Länder, die nicht so spannend sind, aber es gibt wiederum auch andere, die sehr, sehr spannend sind und denen wollen wir uns heute widmen. Wir haben uns mal zwei Beispiele rausgepickt, beziehungsweise eine gesamte Region und ein Land und wollen uns mal angucken, warum das so spannend ist. Und ich will den Bogen jetzt gar nicht so weit spannen, sondern ich nenne euch jetzt einfach mal die zwei Regionen und dann gehen wir da mal rein, warum diese beiden Regionen oder Länder halt so interessant sind. Und wir fangen direkt mit dem ersten an, das ist nämlich Vietnam. Vietnam ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, auch als Urlaubsland in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr populär geworden. Aber auch auf der Investmentseite ist das sehr, sehr spannend. Und bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, übergebe ich einmal an den Felix, der kann euch nämlich ein bisschen was zu Vietnam erzählen und warum das gerade aktuell relativ spannend ist.
Ja, hallo zusammen. Danke, Max. Max hat es ja schon gesagt, das Keyword Urlaub, also als Urlaubsregion. Vietnam hat es in den letzten Jahren geschafft, sich tatsächlich deutlich zu mausern, und zwar an breiter Front. Also da wächst die Wirtschaft sehr stark. Sie haben sich als Urlaubsregion positioniert. Das war ja davor, so der Hotspot war Thailand. Und Thailand ist dann irgendwann so überlaufen gewesen. Klar, fahren noch immer viele nach Thailand, aber die klassischen Thailand-Urlauber von vor 10, 15 Jahren wollten ja dieses raue, unentdeckte mit dem Rucksack erkunden. Und das ist in Thailand dann irgendwann nicht mehr ganz so möglich gewesen, wenn 3000 Rucksacktouristen auf dem Bus warten. Fühlt sich das jetzt nicht mehr an, als wäre man der Backpack-Tourist, der die Einheimischen kennenlernt. In Vietnam kann man das noch machen? Also ist es noch nicht ganz überlaufen, wird immer mehr. Und in Vietnam hat man auch die Luxusressorts auf der einen Seite, die also auch den High-End-Urlaub ermöglichen, auf der anderen Seite dann auch tatsächlich noch eher dieses entdeckende Urlaubsfeeling und auch ein paar noch unberührtere Strände, die noch nicht so überlaufen sind. Und auf der anderen Seite hat die Wirtschaft wirklich angezogen. Also nach dem Vietnamkrieg war Vietnam ziemlich kaputt und da ist recht viel im Argen gewesen in dem Land, auch politisch. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich gewandelt und Vietnam hat da wirklich Gas gegeben und vieles richtig gemacht. Und die Bevölkerung wird langsam wohlhabender und die fangen halt von einem sehr, sehr niedrigen Niveau an. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein Land recht lang wirklich sehr arm war, die Bevölkerung nicht viel hat und es auch gewohnt ist, nicht viel zu haben, dann sind selbst minimale Impulse in die richtige Richtung extrem stark für die Wirtschaft. Weil wenn die Bevölkerung sehr karg lebt, wenig Besitz hat, dann ist selbst ein minimaler Zuwachs an Wohlstand führt zu einer flächendeckenden, extremen Konsumwelle. Das heißt, die wollen natürlich besseren Wohnraum, die wollen bessere Fernseher, die wollen ein besseres Radio, die wollen bessere Fahrzeuge, die wollen bessere Klamotten, die wollen auch westlich sein. Das heißt, dieser Konsum fängt ganz, ganz unten an und schraubt sich dann nach oben, weil natürlich durch diesen Konsum auch die Unternehmen im Inland immer wohlhabender werden. Das heißt, die Manager dort verdienen immer mehr Geld. Diejenigen, die in diesem im Tourismusbereich arbeiten, werden immer wohlhabender. Das heißt, die Oberschicht wächst sehr stark. Die Unterschicht wird aber generell, also das Wohlstandsniveau hebt sich. Und dann hat man natürlich auch den Effekt, dass die Leute auch anfangen, Kredite aufzunehmen. Zu sagen, okay, ich will ein schöneres Haus oder ich will was anbauen oder ich will was, keine Ahnung, irgendwas renovieren oder was Besseres haben. Also fängt auch dieser Bankenbereich an zu wachsen durch einfach Kreditvergabe im Inland. Und das ist dann so, ja, das hebt halt das ganze Land nach oben wirtschaftlich gesehen, stärkt die eigene Wirtschaft. Und wenn die ja von einem sehr niedrigen Niveau anfängt, gibt es da halt unglaublich viel Potenzial, weil es auch leichter ist, dann sich selbstständig zu machen in dem Land und irgendwas zu erreichen. In einem sehr armen Land ist es fast unmöglich, wenn man jetzt eine gute Geschäftsidee hat, damit wirklich wohlhabend zu werden, wenn es kaum Kunden gibt, die sich leisten können. Je mehr Wohlstand die Bevölkerung hat, umso besser und umso mehr wollen sie ihr Geld auch auf der Bank haben. In solchen Ländern ist es ja üblich, dass viele Leute gar kein Bankkonto haben oder hatten. Und sobald die anfangen, dann tatsächlich Bankkonten zu haben, online zu kaufen, diese ganzen Sachen sich ausbauen, normaler werden, da hat man viel Potenzial. Und man sieht es an den Aktienkursen. Klassischerweise sind solche Länder ja auch so strukturiert, dass die meisten großen Unternehmen auch in diesen Bereichen irgendwie tätig sind. Das sind sehr viele Bauunternehmen, viele Banken. Also nicht so bei uns, dass da die Tech-Riesen und Schwerwirtschaft, also Schwerindustrie da vertreten ist en masse, sondern das sind wirklich die Investmentbereiche, die von diesem Aufschwung am Anfang profitieren. Und natürlich ist es auch staatlich gefördert. Wenn das Land stärker wird, will auch die Regierung bessere Straßen, schönere Städte. Die bauen das alles aus. Das heißt, es ist quasi wie ein laufendes Konjunkturprogramm, weil immer mehr Geld reingepumpt wird und diese ganzen Branchen immer mehr Geld dann zur Verfügung haben, was dann so einen Trickle-Down-Effekt hat. Es wird werden mehr Arbeitsplätze geschaffen, es kommt mehr Geld rein, die Leute werden wohlhabender, sie konsumieren mehr, das muss hergestellt werden, also wird noch mehr Geld reingesteckt und dann bis zum gewissen Sättigungspunkt kann das sehr extrem werden und da ist Vietnam aktuell noch ein ja, sehr gutes Investmentpflaster. Und ich glaube, das ist bei so Emerging Markets Investments immer ganz, ganz wichtig, wenn man da so einen breit gefächerten ETF kauft, der einfach durch die Bank alle Länder da abfrühstückt, dann verpasst man da viele Chancen. Weil es ist was anderes, wenn man sagt, okay, ich kaufe jetzt irgendein Europa-ETF oder USA-ETF, da ist das ja sinnvoll, dass man das abdeckt. Aber bei den Emerging Markets gibt es halt sehr gute, sehr starke Länder, die sehr stark wachsen und dann andere, die das eben noch nicht schaffen. Auch in die Nachbarländer, wenn man jetzt in der Nachbarschaft von Vietnam schaut, gibt es viele Länder, die noch lange nicht da sind, wo es weder politisch noch gesellschaftlich in diese Richtung geht und wo das auch noch viele, viele Jahre dauern wird, wenn es überhaupt passiert, wo auch das Interesse vom Ausland einfach gar nicht da ist, also wo die Touristen nicht kommen, wo da kein Geld reinkommt, die Leute kein Geld haben, der Staat wenig Geld hat, da wird natürlich wenig investiert und dann passiert da auch wenig. Das heißt, da sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, wo sich was ändert, wo Geld, wie das Geld da auch verteilt wird, da findet man oft sehr gute Investmentchancen.
Ja, jetzt haben wir uns ja noch eine zweite Region ausgesucht, die quasi komplett fernab von diesem Bereich der Welt ist. Und zwar Südamerika als gesamte Region, jetzt gar nicht speziell auf ein gezieltes Land ausgerichtet, sondern wirklich so ein bisschen auf den gesamten südamerikanischen Kontinent. Und ich glaube, da ist es ja relativ ähnlich wie bei Vietnam, nur da ist diese Entwicklung schon etwas weiter. Ne? Das heißt, die sind schon etwas näher an, unsere hier und in den USA vorhandenen Standards herangerückt. Bei denen sind so die Konzepte, die Unternehmen, die dort groß werden, schon etwas weiter von der von der Kette her sozusagen, da geht es nicht um so grundsätzliche Struktur, sondern da kann es dann auch halt mal ein Tech-Unternehmen sein oder sonstiges, was halt entsprechend neue Impulse setzt. Wir hatten ja, glaube ich, hier im Podcast auch schon immer mal wieder Mercado Libre mit drin gehabt, die ja auf jeden Fall jetzt rein in dieser Konsumsparte unterwegs sind, was dann natürlich quasi der nächste Schritt in dieser, nennen wir es mal Pyramide ist. Ja, erstmal kommt so die grundsätzliche Struktur und danach fangen die Leute an, halt entsprechend zu konsumieren. Und das ist halt in Südamerika gerade enorm am Wachsen. Man muss dazu halt sagen, dort sind natürlich auch, ist die politische Umgebung deutlich stabilisierter als jetzt in Ländern wie Vietnam, wo das gerade noch quasi in jüngeren Schritten sozusagen ist. Wir haben dort einfach eine Gesellschaft, die schon einen gewissen Reichtum sich aufgebaut hat. Zumindest gibt es dort auch eine nicht zu vernachlässigende Mittelschicht, die entsprechend konsumfreudig ist, die halt auch diesen gesamten Wachstum noch weiter mit vorantreiben. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Felix. Ich glaube, wenn man das so vergleichen würde, würde man wahrscheinlich sagen, das ist so auf dem Stand, wo wir, also jetzt sagen wir Deutschland oder auch die USA, sich so ungefähr in den 90er Jahren befunden haben, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen weiter, noch ein bisschen früher dran, aber bei Südamerika ist halt wichtig, dass man sagt, es sind nicht alle Länder gleich, sondern es gibt da sehr stabile, sehr starke Länder und dann gibt es Länder, die sind jetzt nicht ganz so prickelnd, so Venezuela, da liegt noch einiges im Argen, aber wenn man die ganze Region betrachtet, ist es eine der am stärksten wachsenden Regionen der Welt, wenn man es als Gesamtheit betrachtet. Und wie du es auch richtig gesagt hast, es gibt da schon sehr etablierte große Firmen und die profitieren natürlich auch von dieser geografischen Nähe zu den USA. Also da gibt es sehr viel Austausch von Kapital. In den asiatischen Regionen ist natürlich viel, hängt auch viel an der Nähe zu China ab und zu anderen Regionen, aber die produzieren jetzt noch nicht so viel. In Südamerika gibt es da auch sehr, ich meine, die haben auch sehr viele Bodenschätze. Das ist natürlich was, was in Thailand in so kleineren Ländern einfach nicht vorhanden ist. So ein winziges Land kann nicht von den Bodenschätzen, wenn es da wenige gibt, da profitieren die natürlich nicht. Aber in Südamerika gibt es sehr, sehr viele Bodenschätze. Es gibt auch eine sehr, sehr schnell wachsende Finanzbranche. Also einige der am schnellsten wachsenden Finanzunternehmen auf der Welt stammen aus Südamerika. Das heißt, es zieht Kapital aus dem Ausland an, nicht nur als Investments in diese Region, sondern tatsächlich, weil sie einfach Finanzdienstleistungen anbieten. Viele Länder entwickeln sich dort rasant schnell. Viele Regionen entwickeln sich rasant schnell. Und da ist es quasi das gleiche Prinzip. Die Leute haben mehr Geld. Die Leute wollen es ausgeben, irgendeiner muss es herstellen. Und dann kommt natürlich, gerade wie bei Mercado Libre, so auch irgendwann dieser Nationalstolz oder dieser regionale Stolz zu sagen, wir wollen unser eigenes Ding. Wir wollen jetzt nicht eBay von den Amis oder wir wollen nicht irgendwas von den Europäern, sondern warum machen wir es nicht selber? Wir können das doch auch. Und dann darf man da nicht vergessen, dass es ja auch regionale Unterschiede an Geschmack gibt und an der Maßstab für Ästhetik. Und wenn Unternehmen, die dort angesiedelt sind, wirklich die Kundschaft besser betreuen können, weil sie genau wissen, wie machen wir Werbung, wie positionieren wir uns, wie können wir unsere Kunden begeistern, haben die natürlich immenses Potenzial. Und du hast ja Mercado Libre da als Paradebeispiel genannt. Schaut euch mal den Chart an, schaut euch mal die Zahlen an. Also das ist schon faszinierend, wie extrem dieses Unternehmen gewachsen ist, wie mächtig das geworden ist. Und die haben genau das so gemacht. Also die waren sehr klein, aber die haben genau diese Nische bedienen können. Und das ist halt nur ein Beispiel von vielen. Ja. Und auch eines der größten Bergbaukonzerne kommt aus Südamerika. Und mit Vale ist das brasilianische Bergbauunternehmen ist nach Rio Tinto und BHP das größte. Und da ist natürlich sehr viel Möglichkeit auch vorhanden, das als eigenes alles zu machen. Und das wollen die auch nutzen. Und wenn man ein bisschen mehr Geld hat, dann ist das Erste, was man macht, man kauft sich ein paar schönere Sachen. Dann kauft man vielleicht zum Geburtstag der Partnerin Schmuck. Dann hat man bessere Küchengeräte. Das ist nur dieser kleine Konsum, dieses, was wenn es von unten anfängt und man diese Mini-Sachen ausbessern kann. Die elektrische Zahnbürste, der Wasserkocher, die besseren Töpfe, dann ist das dann kann man auch mit einem geringen Wohlstand, der wächst, extrem konsumieren. Und irgendeiner muss das liefern, irgendeiner muss es herstellen, irgendeiner muss es verkaufen. Das heißt, die Geschäfte verdienen Geld, die Produzenten verdienen Geld. Das heißt, die haben dann mehr Geld zur Verfügung, das wieder mehr konsumieren. Und dann ist das ähnlich, wie wenn es jetzt schlecht läuft und wir im Westen in eine große Rezession kommen und hohe Arbeitslosigkeit, bremsen die Leute den Konsum ein. Die wollen dann nicht mehr, die kaufen nicht mehr das neue Auto und den neuen Fernseher, wenn der alte noch funktioniert. Und ja, das ist quasi die andere Seite der Medaille. Wenn es anfängt, gut zu laufen, man auch eine Perspektive hat und weniger Angst vor der Zukunft, glaubt, es kann immer besser werden, ist man auch bereit, Kredite aufzunehmen. Man ist bereit, sich finanziell ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ich habe jetzt einen guten Job oder wir ziehen jetzt in die Stadt. Was dort auch passiert, dass Städte immer schneller wachsen, weil die Leute sagen, ich will nicht auf dem Land wohnen und in der Hütte, sondern ich will die schicke Bude in der Stadt und ich will studieren. Das heißt, Bildung wird wichtiger. Die Leute gehen, mehr Menschen dort gehen in die Universität, haben höheren Bildungsstand. Und das führt natürlich auch dazu, dass sehr viel Know-how in der eigenen Region entsteht. Die Firmen dort größer werden und man nicht rekrutieren muss aus dem Ausland, sondern man kann sich quasi das Wissen in der eigenen Region dann aufbauen. Und das gibt natürlich für viele, viele Jahre Potenzial. Also aus Investment-Sicht ist es da echt spannend, auch sich solche Unternehmen anzuschauen, die auf dem Schirm zu haben und sagen, okay, wo gerade welche Unternehmen schaffen es, nicht nur diesen Markt zu bedienen, sondern werden so mächtig, dass quasi das südamerikanische Unternehmen auf einmal auch für Amerikaner, Europäer, Asiaten interessant wird und die dort Kunden werden. Ja. Und die Global Player, die zukünftigen Global Player, und das gibt es eigentlich in Europa oder USA, gibt es die Möglichkeit kaum. Also das ist viel, viel schwieriger bei uns Unternehmen zu finden, die quasi die Riesenkonkurrenz werden zu dem, was es schon gibt. Weil wir haben schon fast alles. Das ist unglaublich schwer. Es gibt ganz, ganz selten, dass irgendwelche ganz neuen Sparten eröffnet werden. In Südamerika ist das noch was anderes. Also da kann ein Unternehmen sehr mächtig werden aus dem Konsum aus der Region und wird dann zum Global Player und hat halt den Rückenwind, dass sie halt hunderte Millionen potenzielle Kunden in der eigenen Region haben, die noch gar nicht erschlossen sind, die davor auch bei keinem Konkurrenten Kunde waren. Und korrekt. Da gibt es die Möglichkeit, wenn man sich da ein bisschen umschaut, auch tatsächlich Unternehmen zu finden, die massives Potenzial haben. Also die viel, viel mehr Kurswachstumspotenzial haben, als jetzt, wenn man in deutsche Aktien investiert oder in US-amerikanische Aktien, weil da ist halt alles sehr homogen. Ja, klar, mit KI gibt es vielleicht mal wieder ein neues Thema oder irgendwelche neuen Produkten, dass irgendein Unternehmen vielleicht nochmal ein bisschen was besser macht. Aber wir haben nicht hunderte Millionen unerschlossene Kunden.
Es ist einfach noch nicht so gesättigt, dieser Markt. Und man muss halt auch einfach sehen, jetzt gerade im speziellen Fall von Südamerika, es ist einfach so, dass ein großer Anteil der Weltbevölkerung auch diese Sprache spricht, nämlich Spanisch als Sprache, die in gesamt Südamerika jetzt mal ausgenommen von Brasilien gesprochen wird. Und damit halt natürlich auch viel Potenzial bietet, einfach neue Kunden ohne jetzt eine, sage ich mal, sprachkulturelle Barriere zu akquirieren. Wenn wir jetzt hier in Deutschland ein Unternehmen gründen und ins Ausland wollen und jetzt mal nur an die engen Nachbarländer denken, dann müssen wir allein schon 4-5 Sprachen bedienen können quasi und müssen da in andere Kulturen eintauchen, was das Marketing angeht und so weiter. Und diese Barriere haben natürlich Unternehmen in Südamerika nicht so extrem, weil sie halt eben alle dieselbe Sprache sprechen und auch relativ ähnlich von der kulturellen Begebenheit her. Und da ist es natürlich für die Unternehmen dort sehr, sehr einfach. Also quasi, um das Ganze mal jetzt zum Ende und zum Fazit zu bringen, würde ich sagen, bevor ihr anfangt, einfach euch blind irgendein Emerging Markets ETF ins Depot zu legen, einfach nur als Beimischung, setzt euch ein bisschen mit den jeweiligen Märkten auseinander, guckt euch an, welche Unternehmen sind dort wirklich spannend. Geht in die Analyse. Wir haben ja auch schon viele, viele Folgen gemacht zum Thema, wie kann man Aktien entsprechend analysieren. Das gilt natürlich genauso für Unternehmen aus Emerging Markets wie aus allen anderen Märkten der Welt. Und dementsprechend könnt ihr da tatsächlich noch Unternehmen finden, die ein enormes Wachstumspotenzial haben, Ihr müsst aber halt sehr gut analysieren können. Aber das könnt ihr hier mit dem Podcast lernen. Und wenn ihr euch fragt, wo kriege ich denn eigentlich die ganzen Daten her? Wo komme ich denn an Bilanzdaten von irgendwelchen Unternehmen aus Emerging Markets? Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal aktienscreener.com anschauen. Das ist das Rechercheprogramm, mit dem auch wir arbeiten. Wir haben immer unten in der Podcast-Beschreibung einen Link drin, wo ihr dieses Programm einmal 30 Tage kostenlos testen könnt. Das ist ein Angebot von uns für euch, damit ihr einfach die Möglichkeit habt, auch an solide, sichere Daten ranzukommen. Wir nutzen das sehr, sehr gerne und können das nur wärmsten Herzens weiterempfehlen. Und ja, ich würde sagen, damit können wir eigentlich diese heutige Folge recht gut abschließen, oder Felix?
Ja, vielleicht noch eine Info am Schluss, was auch noch ein großer Vorteil ist von vielen Emerging Markets Ländern und Regionen. Die haben nicht das gleiche Problem mit der demografischen Entwicklung, was wir im Westen haben. Also das ist perspektivisch gesehen Gold wert. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung, immer weniger junge Menschen. Bei uns ist es normal, dass Familien keine Kinder haben. Oder ein Kind, das ist vollkommen normal. Und das wird, der Trend geht immer mehr in diese Richtung. Das heißt, bei uns wird die Gesellschaft angreifbarer, fragiler. Es ist schwer, die Renten zu bezahlen. Es ist schwer, das System am Laufen zu halten. In den meisten Emerging Markets Ländern ist es vollkommen normal, dass Familien sehr groß sind, dass Familien viele Kinder haben, dass der Familienverbund enger ist. Das heißt, man hat quasi dieses soziale Netz in der eigenen Familie. Die hängen sehr stark zusammen, die zelebrieren das richtig, ihren Zusammenhalt innerhalb von der Familie. Und das haben wir im Westen so ein bisschen vernachlässigt. Und bei uns war halt, ja, jeder für sich. Und man schaut, dass man das meiste rausholt. Und das Wichtigste ist halt, was in den eigenen vier Wänden passiert. Dort ist es ganz anders. Und wenn man jetzt mal weiter in die Zukunft denkt, so 10, 20 Jahre, könnte das für diese Teile der Welt ein riesengroßer Vorteil sein, dass die einfach nicht die gleichen Probleme haben. Und deswegen ist es gerade für langfristige Investments durchaus sehr interessant.
Das ist doch ein gutes Fazit, Felix. Perfekt, danke noch für den Einschub. Und ich würde sagen, damit schließen wir dann die Folge jetzt wirklich schlussendlich. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, schreibt uns gerne. Wir beantworten da gerne jegliche Fragen, entweder über Instagram oder wo auch sonst ihr uns erreichen wollt. Wir antworten da auf jeglichen Kanälen und wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ich glaube, dieses Wochenende wird sehr, sehr warm in den meisten Teilen Deutschlands. Dementsprechend genießt die Sonne, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit wieder. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.
Bis bald. Ciao.
Ciao. We'll be right back.